Herzlich willkommen bei Biology to go, dem Podcast des Fachbereichs Biologie der Universität Greifswald. Mein Name ist Svane Jung. Ich habe Biologie studiert und schreibe meine Doktorarbeit hier am Zoologischen Institut. Die Gäste im Podcast sind Studierende und Ehemalige aus dem Fachbereich Biologie der Universität Greifswald. Wir sprechen über das Studium und das Studentenleben an der Ostsee. Dabei geht es um Kurse und Module, die besonders in Erinnerung geblieben sind, aber auch um die Herausforderungen im Studium. Und ich möchte wissen, was nach dem Studium kommt und in welchen Bereichen die Absolventinnen heute arbeiten.
Heute ist bei mir Magdalena Muhr zu Gast. Magdalena forscht als Molekularbiologin am Friedrich-Löffler-Institut zu Viren und hat hier an der Universität in Greifswald studiert. Herzlich willkommen und schön, dass du heute dir die Zeit dafür nimmst, mit uns ein Interview zu führen. Und ich habe zum Einstieg gleich mal drei kurze Fragen, damit dich unsere ZuhörerInnen ein bisschen besser kennenlernen können. Die erste Frage, passend zum, bei mir zumindest heute, sonnigen Wetter ist, bist du eher ein Winter- oder ein Sommermensch?
Sommer, definitiv.
Auch hier im Norden?
Ich stamme ja ursprünglich aus Jena, aus Thüringen. Und ich muss zugeben, als ich hierher gezogen bin, war es schon eine Umstellung, weil das Klima ja doch ein bisschen kälter und rauer und windiger ist. Und ich tendenziell würde ich lieber im Süden leben, aber man passt sich an.
Die nächste Frage wäre, wenn du fürs Studium gelernt hast, warst du dann eher jemand, der in der Bibliothek war oder zu Hause?
Absolut zu Hause. Also ich bin jemand, der sich zu Hause viel besser konzentrieren kann. Ich weiß, dass es sehr viele gibt, die sich zu Hause dann ablenken lassen vom Haushalt, von irgendwelchen anderen Sachen und lieber in der Bib lernen. Ich glaube, das muss jeder für sich selber rausfinden und für sich selber entscheiden. Für mich, ich fand es einfach in der Bibliothek immer wahnsinnig unbequem. Zu Hause, da kann man sich anziehen, was man gemütlich findet. Und entweder man lernt am Schreibtisch, auf der Couch, im Bett, keine Ahnung. Und für mich war das immer der perfekte Wohlfühlort, wo mich dann niemand gestört hat. Und ja, also ich war super selten in der Bib.
Ja, ich finde auch, man kann sich ja immer was zu trinken holen oder zu essen machen, wenn man es gerade braucht. Und in der Bibliothek
genau so
muss man sich dann flüchten, dass der Platz dann irgendwie freigegeben wird, wenn man zu lange in der Mittagspause war.
Ja, und das, also ich glaube, gerade so kurz vor den Klausuren musste man dann auch immer ziemlich zeitig dann dort aufschlagen und überhaupt einen guten Platz zu bekommen. Und das war mir dann ehrlicherweise immer auch ein bisschen zu stressig. Von daher ja. Aber wie gesagt, das muss ja jeder für sich selber rausfinden.
Ich hatte das auch mal in Darmstadt in der Bibliothek, da musste man um 7 sich schon anstellen, dass man noch einen Platz gekriegt hat. Und das war dann irgendwie so, nee, dann lieber zu Hause.
Was ganz cool ist im Greifswald, es gibt auch so eine, so eine schallisolierten Räume, die man dann buchen kann. Entweder für sich ganz allein gibt es so eine Einzelkabine, also wenn man jetzt wirklich sensibel ist, was Geräusche angeht, oder auch größere Räume, wo man sich dann in Gruppen treffen kann. Und da haben wir manchmal, habe ich mich dann manchmal mit Kommilitonen in diesen Räumen dann getroffen, wenn wir jetzt für irgendwelche Übungen zusammen gerechnet haben oder Sachen zusammen durchgegangen sind oder zusammen gelernt haben. Das haben wir ab und zu gemacht. Das war dann eigentlich auch ganz hilfreich.
Und als dritte Frage noch, gibt es einen Ort in Greifswald, den du neuen Studierenden unbedingt empfehlen würdest, wo sie unbedingt mal hin sollen?
Also fällt mir jetzt spontan eigentlich gar nichts ein. Also ich bin immer wahnsinnig gerne am Strand in Lubmin. Das ist jetzt nicht direkt in Greifswald. Und wenn man jetzt kein Auto hat, kommt man tatsächlich auch jetzt nicht so super gut hin. Also müsste man mit dem Bus fahren. Es gibt in Eldena ein kleines Strandbad, was wirklich, also da gehen eher so die Eltern mit ihren kleinen Kindern hin. Aber es ist eigentlich ganz schön, weil an sich, wir sind direkt an der Ostsee, aber wenn man in Greifswald ist, fehlt einem dann manchmal das Meerfeeling, weil das Meer dann halt doch tatsächlich noch eine Weile ein bisschen entfernt ist, weil wir ja eher am Bodden sind. Und ich finde, wenn man in Lubmin draußen ist, dann hat man so richtig so das Ostseegefühl. Und abends nach der Arbeit, gerade im Sommer, fahre ich immer super gerne noch mal 1-2 Stunden abends an den Strand. Und ich finde, wenn man in Greifswald studiert, sollte man durchaus mal dann auch den Strand aufsuchen.
Das ist ein super Tipp. Dann lass uns mal einsteigen in die wissenschaftlichen Fragen. Du bist Postdoc und forschst an Viren. Was genau machst du zurzeit?
Also ich beschäftige mich mit rekombinanten Vektorvakzinen. Im Prinzip arbeite ich daran, Impfstoffe vornehmlich eigentlich für Geflügel herzustellen. Ich habe mein Feld aber auch schon ein bisschen erweitert und mich auch schon mit verschiedenen Säugetierspezies beschäftigt. Was ich mache, ich habe sozusagen ein Haus- und Hofvirus, das ist das Newcastle Disease Virus, das ist ein geflügelpathogenes Virus und ich benutze die natürlich vorkommenden niedrig virulenten Stämme, um daraus rekombinante Impfviren zu generieren. Das heißt, ich fange im Prinzip an auf der molekularbiologischen Ebene, auf der DNA-Ebene und inseriere Fremdgene in das Genom des Virus. Das können Fremdgene von anderen geflügelpathogenen Viren sein, können aber auch säugetierpathogene Viren sein, müssen auch nicht Viren sein. Also ich bin aktuell nur im virologischen Bereich unterwegs, könnten theoretisch aber auch Bakterien und Parasiten sein. Und wenn man sich das Genom zusammengebastelt hat, dann generiert man durch reverse Genetik ein infektiöses Virus und das ist am Ende dann ein genetisch veränderter Organismus in dem Prinzip. Und was dann im Prinzip oder was das Ziel des Ganzen dann ist, dass man mit diesem Impfvirus dann seine Tierspezies impft, das Tier dann dieses Fremdgen exprimiert, Antikörper dagegen bildet und im besten Fall gegen eine Wildtyp-Virus-Infektion dann geschützt ist. Und dann bin ich, wie gesagt, vornehmlich noch im Geflügelbereich unterwegs und arbeite da unter anderem eben auch an der aviären Geflügelpest.
Und wie wird man Virologin? Also was hast du studiert, um dahin zu kommen?
Ich habe Humanbiologie studiert. Erstmal, da muss ich ein bisschen ausholen. Also ich habe nach dem Abitur zunächst eine Ausbildung als MTA gemacht, medizinisch-technische Laboratoriumsassistentin, um überhaupt erstmal so ein bisschen Gefühl für Laborarbeit zu bekommen, ob das was für mich wäre. Und weil ich einfach der Meinung bin, dass es super sinnvoll ist, einen Beruf zu haben, bevor man sich nochmal für ein Studium entscheidet. Und man hat einfach 3 Jahre praktische Erfahrung, die im Studium dann wirklich Gold wert sind. Und mir hat diese ganze Diagnostikschiene eigentlich auch schon gefallen in der Ausbildung oder beziehungsweise mir war dann klar, Labor, das könnte was für mich sein. Und letztendlich die medizinischen Hintergründe fand ich eigentlich auch immer spannend und Mikrobiologie war schon in der Ausbildung mein Lieblingsfach. Und von daher habe ich mich dann für einen Studiengang entschieden, der im Prinzip ziemlich spezifisch darauf zugeschnitten ist, später in der Forschung zu arbeiten. Damals wusste ich natürlich noch nicht, dass ich irgendwann in der Virologie enden würde. Das hat sich, muss man zugeben, eigentlich so ergeben. Es hat dann eins zum anderen geführt. Und Humanbiologie ist ja dann im Prinzip fachlich so ein bisschen zwischen der klassischen Biologie und der Medizin angesiedelt, aber zielt eben darauf ab, dass man im Labor steht und Forschung macht. Und man hat natürlich dann auch immer noch, das wissen die wenigsten, die Möglichkeit, sich weiterzubilden zu einem Fachmikrobiologen oder Fachvirologen und kann dann auch tatsächlich einfach im Klinik in der Diagnostik arbeiten. Im Studium dann an sich gehörte dann eigentlich, also die Virologie ist bei uns in Greifswald einfach stark vertreten, weil sich die Professoren hier vom Friedrich-Löffler-Institut da wirklich viel einsetzen und einfach ein schönes Modul sozusagen da auf die Beine stellen. Die engagieren sich da sehr in der Lehre. Und rekrutieren natürlich ihren eigenen Nachwuchs dann auch aus dem Studiengang. Und von daher hat mir das Fach oder das Modul Biologie eigentlich immer ganz gut gefallen. Und ich hatte dann damals schon meine Bachelorarbeit hier am Friedrich-Löffler-Institut gemacht und habe dann auch Virologie als Vertiefungsmodul im Masterstudiengang dann gewählt. Und dann war die Möglichkeit, hier eine Dissertation anzufertigen, da. Und dann habe ich die ergriffen. Und dann, also wie gesagt, nicht, dass ich das seit langem geplant hätte, aber es hat sich eigentlich eins und andere ergeben. Und die Arbeit macht mir auch nach wie vor immer noch unheimlich viel Spaß. Und so war das dann.
Das finde ich total spannend, dass du erst eine Ausbildung gemacht hast, weil ich habe auch vor meinem Studium eine Ausbildung gemacht und würde das irgendwie auch jedem empfehlen, weil es einem zum einen Sicherheit gibt, weil du kannst immer was arbeiten, theoretisch findest du immer einen Job und du, ja, man lernt halt einfach unheimlich viel in diesen 3 praktischen Jahren, die man dann hat. Oder, weiß nicht, ist es eine schulische Ausbildung bei dir gewesen?
Ja, genau, es war eine schulische Ausbildung. Ich habe aber, man fängt, also im ersten Jahr hat man ganz wenige Praktika und im zweiten mehr und im dritten ist es dann eigentlich, was dann immer 2 Wochen Ausbildung und 2 Wochen wirklich Praktika in irgendwelchen Laboratorien, sodass da auch wirklich viele praktische Erfahrungen mit bei waren. Aber ich bin jetzt nicht von einem Betrieb ausgebildet eben, sondern wie gesagt, eine schulische Ausbildung. Und ich muss sagen, mir war auch von vornherein klar, dass ich vermutlich nicht den NC von Studiengängen wie Humanbiologie schaffen werde. Die sind halt sehr hoch angelegt und gerade Greifswald ist halt ein sehr kleiner Studiengang. Also bei uns war da, ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist, aber wir sind damals nur 40 Leute gewesen im Studiengang. Und dann war mir eigentlich klar, dass ich Wartesemester brauche. Und von daher hat es sich wirklich angeboten, erst die Ausbildung zu machen. Und ja, wie du schon sagst, man lernt unheimlich viel, gerade im praktischen Bereich. Und wo ich dann hier die Bachelorarbeit gemacht habe, also meine Betreuerin, die war super glücklich, dass sie eine MTA vor sich stehen hat, die schon mal eine Pipette in der Hand hatte. Nicht nur einmal, sondern eigentlich 3 Jahre lang. Weil doch viele, die direkt mit dem Studium anfangen, wirklich zur Bachelorarbeit, denke ich, das erste Mal wirklich in einem Labor stehen und was Praktisches arbeiten und das eigentlich dann ja erstmal lernen müssen, wie man arbeitet im Labor, ja.
Ja, du bist dadurch viel selbstständiger und wahrscheinlich auch selbstsicherer, weil du einfach schon diese Dinge dann kannst und kannst dich ja auch viel mehr auf die Fragestellung vielleicht konzentrieren, als wirklich darauf, wie pipettiere ich jetzt richtig.
Genau so ist es. Und wie gesagt, wenn man dann doch irgendwie merkt, während des Studiums, das ist jetzt doch nichts für mich. Dann hat man immer noch einen Beruf und einen Plan B, einen Beruf, in dem man arbeiten kann.
Konntest du dir was anrechnen lassen von der Ausbildung fürs Studium?
Wenig. Also wenn man schon mal ein Studium gemacht hat oder was anderes angefangen hat zu studieren, dann kann man sich fast alles anrechnen lassen, was man da gemacht hat, sofern es irgendwie ähnlich ist. Aber mit einer Ausbildung war es tatsächlich schwer, muss ich sagen. Das eine war, im Bachelor muss man in den Semesterferien so ein Rotationspraktikum machen. Das heißt, man ist entweder im Klinikum und pflegt oder man ist in verschiedenen Instituten und Laboren und macht dort Praktika. Ich weiß nicht, wie viele Wochen das sind, aber das konnte ich mir auf jeden Fall anrechnen lassen. Und ansonsten waren es mal 1-2 Übungen, wo ich wirklich, also ich musste dann aber auch wirklich nochmal meine ehemaligen Lehrer anschreiben, dass sie nochmal aufführen, was wir alles gemacht haben, 3 Jahre lang. Die musste da auch Nachweise dann erbringen. Wie gesagt, einige Übungen konnte ich mir anrechnen lassen, aber jetzt bei Vorlesungen oder Klausuren, ging kein Weg ran. Aber dafür musste man vielleicht bei einigen Fächern nicht so viel lernen, weil man einfach schon das alles in der Ausbildung hatte. Ja.
Und dadurch, dass du dich ja vorher schon so ein bisschen damit beschäftigt hast, in welche Richtung das gehen könnte, hast du wahrscheinlich auch beim Studiengang ja genauer geguckt, was wird da angeboten, was willst du machen? Würdest du das auch empfehlen, dass man das immer macht, bevor man sich für ein Studium entscheidet und wirklich reinschaut? Keine Ahnung, Modulkatalog, was bieten sie jetzt wirklich an, wenn man schon weiß, man hat irgendwie so ein spezielles Interesse wie Molekularbiologie?
Auf jeden Fall. Es gibt ja, also jeder Studiengang oder die unterschiedlichen Studiengänge in unterschiedlichen Städten haben ja unterschiedliche Ausrichtungen. Also Humanbiologie an sich gibt es ja nicht oft. Es gibt noch ähnliche Studiengänge wie molekulare Medizin oder Biomedizin. So heißen die und jeder hat ja dann so eine bisschen andere Gewichtung. Manche Unis, die legen ein bisschen mehr Wert auf Klinik, andere ein bisschen mehr auf Molekularbiologie, andere wieder auf andere Gewichtung und das macht schon Sinn, sich da vorher ein bisschen zu informieren.
Erinnerst du dich noch an ein Fach oder einen Kurs, den du hattest, der dich total begeistert hat im Studium?
Also ich mochte immer sehr gerne Immunologie, weil unsere Dozentin Professor Bröker, die war einfach mit einer Leidenschaft dabei. Das hat man ihr total abgekauft und ich finde, wenn ein Dozent einfach mit Elan und Leidenschaft dabei ist und sich auch Gedanken darüber macht, wie er das rüberbringt, dann macht das viel aus und dann kann selbst ein Fach, was einem jetzt vielleicht, wo man jetzt erstmal dachte, interessiert mich vielleicht nicht so, er kann einen dann doch überraschen. Und wie gesagt, die Virologie-Vorlesungen fand ich eigentlich auch immer spannend, aber Mikrobiologie, wie gesagt, hatte mich vorher auch schon interessiert. Das wären so die 2 Sachen, glaube ich.
Und auf der anderen Seite, was waren die größten Herausforderungen für dich?
Ich würde sagen, zum einen so die ganzen physikalischen Vorlesungen vielleicht. Also wir hatten ja nicht nur Physik, sondern dann auch physikalische Chemie, analytische Chemie und so im Prinzip diese Fächer, die jetzt in Schulzeiten nicht unbedingt so meine Favorites waren. Da hatte ich doch ein bisschen Bammel davor. Und da habe ich mich auch wirklich dahinter gekniet und das habe ich dann auch wirklich sehr gut gemacht. Also selbst wenn man in der Schule denkt, oh Gott, man hat eigentlich gar nichts davon verstanden, es gibt immer eine zweite Chance und man kann sich das nochmal, man kann sich dem Ganzen nochmal stellen. Aber ja, das war sicherlich eine Herausforderung. Ja.
Hast du noch Tipps parat, wie man mit solchen Herausforderungen gut umgehen kann? Wenn man jetzt wirklich denkt, boah, wenn ich jetzt noch einmal durchfalle, dann war es das.
Man muss sich einfach, also gerade das Bachelorstudium, das war schon 3 wirklich sehr intensive Jahre. Also man hat wirklich ständig entweder eine Vorlesung, eine Übung, ein Praktika oder was auch immer. Und mein Tipp ist einfach, sich von Anfang an reinzuknien, das nicht nach hinten aufzuschieben, nicht denken, dass man 2 Wochen vor der Klausurzeit anfangen kann mit Lernen und das dann alles easy peasy erledigt. Also es gibt vielleicht Leute, die können das, ich hätte es nicht gekonnt. Also es hat mir viel Stress genommen, indem man einfach sich hinsetzt und jede Vorlesung nochmal nachbereitet, sich das nochmal anschaut, was haben wir gemacht. Und es ist auch einfacher, wenn man weiß, was für ein Lerntyp ist. Also bin ich eher der visuelle Typ, oder muss ich es nochmal schreiben, muss ich es nochmal hören. Also das ist ja bei jedem ein bisschen anders. Bei mir ist es immer, wenn ich es 2-mal geschrieben habe, dann ist es drin schon halb. Also ich habe in der Vorlesung dann immer alles super schnell mitgeschmiert und das dann sozusagen danach nochmal ordentlich und geordnet aufgeschrieben. Und allein diese Wiederholung dann hat mir schon mal geholfen. Und also ja, es ist ja auch immer die Frage, was für einen Anspruch stellt man an sich selber? Reicht es mir, wenn ich so gerade so durchkomme oder will ich das wirklich gut machen? Und gerade dann, ja, kann ich eigentlich empfehlen, sich wirklich auch unter dem Semester Zeit zu nehmen und sich ein bisschen mit den Sachen zu beschäftigen.
Hattest du dann trotzdem auch mal so Phasen, in denen du gedacht hast, nee, jetzt werde ich Konditorin oder wechsle das Fach komplett?
Tatsächlich nie. Also ich war die ganze Zeit über komplett überzeugt davon, dass das Richtige ist. Und es hat mir einfach, ja, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen streberhaft, hat mir auch wirklich einfach Spaß gemacht. Und es war dann auch ein schönes Gefühl, wenn man am Anfang denkt, oh Gott, das ist so schwer, das wirst du nie schaffen oder das ist so viel oder keine Ahnung. Und am Ende, dann schafft man es doch dann sehr gut. Das ist dann auch einfach ein wirklich gutes Gefühl, ja.
Ja, da kann man dann auch ziemlich stolz auf sich sein, wenn man irgendwie so denkt. Also man denkt ja oft so, Abitur war schon heftig und wenn man dann anfängt zu studieren, wird einem erst klar, dass das gar nicht heftig war. Im Vergleich dazu.
Ja, obwohl ich muss sagen, das System Studium an sich hat mir jetzt persönlich gut in die Karten gespielt, weil es mir leichter fällt, wenn ich die Sachen mir persönlich so einteilen kann, wie es mir passt und ich es dann lernen kann, wenn es mir gerade gut passt. Also in der Schule, jetzt machen wir alles das und jetzt machen wir das. Also das ist mir dann manchmal schwer gefallen und die Freiheit im Studium, die manchen auf die Füße fällt, weil sie sich dann mit anderen Dingen beschäftigen, fand ich wiederum gut, weil ich es mir einfach meine Zeit mir selber einteilen konnte.
Im Anschluss an deinen Master hast du dann noch promoviert, also deine Doktorarbeit geschrieben. Worum ging es in deiner Doktorarbeit?
Letztendlich ging es in meiner Doktorarbeit auch schon darum, was ich jetzt auch mache. Also ich arbeite im Grunde genommen immer noch auf dem gleichen Projekt. Also es ist ein Drittmittelprojekt, es ist ein Industrieprojekt, wie es eigentlich in der Impfstoffforschung meistens der Fall ist. Und ja, in der Promotion habe ich eigentlich, muss man tatsächlich sagen, das Gleiche auch schon gemacht. Aber Impfstoffherstellung, es ist halt, oder es ist ja nicht nur die Herstellung, sondern es ist ja eher der Weg dahin. Und es ist ja nicht so, man stellt einen Impfstoff her und dann löst er alle unsere Probleme, sondern man hangelt sich ja dann eigentlich von einem Problem zum nächsten. Dann hat man das eine Problem gelöst, dann sagt man, okay, jetzt muss ich mich um das Problem lösen und bis man am Ende dann im Prinzip das möglichst ideale Impfvirus hat, was möglichst viele meiner Probleme abdeckt. Und es ist mitunter halt einfach ein langwieriges Projekt und von daher Und das hat mir zu meiner Doktorarbeit einfach wirklich viel Spaß gemacht. Von daher fand ich das oder bin ich da ganz glücklich darüber, dass ich es dann als Postdoc dann einfach weiterführen konnte.
Ja, vor allem, weil man ja auch ganz oft dann Fragestellungen hat, wie du sagst, die noch offen bleiben, Probleme, die noch nicht gelöst sind, dann ist das ja super, wenn man daran weiterarbeiten kann, weil man ja auch durch die 3 Jahre Doktorarbeit wirklich zu einem Experten in seinem Gebiet wird.
Genau, so ist es. Und dann, es ist ja jetzt auch tatsächlich mein Projekt, also ich bin auch meine eigene Projektleiterin sozusagen. Das heißt, ich bin letztendlich für alles selber zuständig. Es ist, wie gesagt, ein Drittmittelprojekt, das heißt, es ist immer befristet und dann verschiedene Zeitrahmen und dann muss man sich selber darum kümmern, um die Verlängerung, dann schreibt man dann wieder einen Projektantrag, dann macht man die Kalkulation für die Mittel selber, dann verhandelt man sozusagen selber mit dem Projektpartner auf Industrieebene, dann schreibt man die Berichte und das ist im Prinzip eigentlich, bin ich für alles dann selber zuständig und dann fühlt es sich auch an wie mein Projekt, also wie sein eigenes Projekt und das, ja, würde mir dann jetzt auch schwerfallen, das abzugeben. Ja.
Ja, das glaube ich. Aber da merkt man auch, dass dann irgendwann an einem Punkt in der Wissenschaft auch noch ganz andere Sachen dazukommen, als jetzt im Labor stehen und forschen. Also, wie du sagst, das sind ja eher auch so Management-Sachen, die du jetzt auch übernehmen musst.
Genau so ist es. Also, muss einem auch bewusst sein, dass natürlich je weiter man in der Karriere kommt oder je höher man auch kommt, desto weniger steht man natürlich im Labor, sondern beschäftigt sich dann auch mit vielen administrativen oder ganz anderen Aufgaben. Ja.
Vermisst du das dann noch ein bisschen, wirklich im Labor zu stehen?
Also aktuell stehe ich noch sehr viel im Labor, von daher vermisse ich es noch nicht. Es ist manchmal eher so, ja, dass ich gar nicht weiß, was ich zuerst machen soll. Die Phase als Postdoc ist eigentlich eine sehr schöne, weil man eigentlich eben beide Seiten hat. Man arbeitet wirklich noch sehr viel selber im Labor und hat aber zusätzlich eigentlich auch die ganzen Schreibkram. Was ja eigentlich eine schöne Sache ist, weil man, wie gesagt, die beiden Seiten bearbeitet.
Wenn man jetzt auf der Suche nach einer Doktorandenstelle ist, worauf sollte man da besonders achten? Gerade weil man sich ja schon auch ein bisschen, ja, schon sehr thematisch festlegt und damit ja auch so einen Stein oder eine Richtung legt für die weitere Karriere. Gibt es da irgendwie Dinge, die du empfehlen könntest?
Also, was heißt ein Stein für die weitere Karriere? Also, ist es ja immer möglich, sich thematisch nochmal neu zu orientieren. Und keiner sagt ja, dass man das, was man in der Doktorarbeit gemacht hat, dann auch weitermachen muss. Also, ganz viele machen dann nochmal ganz was anderes und man kann auch 5 Jahre später sich dazu entscheiden, thematisch nochmal ganz was anderes zu machen. Das ist ja im Prinzip eigentlich der Vorteil in der Forschung, dass man eigentlich thematisch alles bearbeiten kann. Ich meine, sicherlich ist es immer praktisch. Man ist ungefähr, wenn man jetzt sagt, man bleibt in der Virologie, aber in der Mikrobiologie, aber ob ich nun einmal mit Viren und dann vielleicht mit Bakterien dann auch mal arbeite, solange man dann bereit ist, sich dann eigentlich überall einzuarbeiten und einzulesen, ist das eigentlich kein Problem. Worauf man bei der Suche nach der Doktorarbeitsstelle achten sollte, also im Vorfeld ist es, glaube ich, schwierig. Ich glaube, aber wenn man dann anfängt und wirklich merkt, das ist vielleicht doch nichts für mich, das Thema, oder die Betreuung passt nicht oder irgendwas passt nicht, dann sollte man sich, glaube ich, nicht scheuen, nochmal zu sagen, okay, ich suche mir vielleicht doch nochmal was anderes. Weil meistens hat man ja immer, also zumindest hier ist es so, man hat ein halbes Jahr so eine Art Probezeit und ja, man sollte sich, glaube ich, nicht scheuen, sich einzugestehen, ich mache jetzt doch was anderes, bevor man sich da durchschleppt, weil es kann nur Spaß machen oder man kann das nur gut schaffen, wenn man da wirklich, wenn einem das Freude macht, man motiviert ist, wenn man jeden Tag gerne auf Arbeit geht, sonst ist es einfach eine Qual, ja.
Also ich habe immer so das Gefühl, dass man sich gar nicht mehr so umorientieren kann, aber das stimmt, wenn man dann einfach bereit ist, sich nochmal richtig einzuarbeiten, dann ist das ja wirklich kein Problem. Also vielleicht Gelder dann zu bekommen, wenn du jetzt wirklich weit in der Karriere bist, dann musst du ja eigentlich auch Publikationen in dem Bereich vorweisen, dass du ein neues Projekt bekommst. Das wird dann vielleicht kompliziert, aber wenn du ja jetzt wirklich in ein Projekt mit einsteigst oder sowas und man sich dann einarbeitet, kann man tatsächlich nochmal die Richtung wechseln.
Ja, also irgendwann hat ja jeder so sein Steckenpferd dann gefunden, aber die Dissertation oder der Zeitraum würde ich jetzt nicht sagen, dass man sich da schon festlegen muss. Also das sehe ich nicht so, ja.
Hattest du denn das Gefühl, dass dein Studium dich gut auf die Arbeit dann als Wissenschaftlerin vorbereitet hat?
Ja, doch, würde ich schon sagen. Also ich muss sagen, also ich glaube, dass, wie gesagt, die Ausbildung mir gerade, was die Praxis angeht, auch viel geholfen hat. Aber dadurch, dass, wie gesagt, die Virologie doch ein großes Feld war in unserem Studium, ja, hilft einem das natürlich, wenn man dann virologisch arbeiten möchte. Also wenn ich keine Ahnung von den Viren habe, mit denen ich arbeite, dann ist es natürlich schwierig. Von daher, doch, würde ich sagen, in dem Feld. Und auch gerade für mich jetzt persönlich, Impfstoffentwicklung geht ja auch immer viel mit Immunologie einher. Von daher zehre ich nach wie vor an dem Wissen, was ich in Immunologie damals erworben habe. Also ja, doch, würde ich die Frage ja beantworten.
Du arbeitest ja jetzt in einem Forschungsinstitut für Tiergesundheit und da gehören Versuche an Tieren oder mit Tieren wahrscheinlich ja auch einfach zum Alltag dazu. Und auch in anderen biomedizinischen Bereichen ist es der Alltag von vielen WissenschaftlerInnen. War das am Anfang eine große Herausforderung für dich und wie gehst du jetzt damit um?
Also bei uns ist es ja grundsätzlich so, dass es Themen gibt, die reine Grundlagenforschung sind, die haben dann eher weniger mit Tierversuchen zu tun. Aber sobald man ein angewandtes Thema oder eben wie ich in der Impfstoffentwicklung unterwegs ist, dann gehören Tierversuche, ja, wie du schon sagst, dazu. Und sie sind für mich natürlich auch essentiell, weil ich nur am Tier natürlich die Effizienz meines Impfvirus testen kann. Für mich persönlich war es nicht schwierig. Es kommt ja vielleicht für den Einzelnen auch immer drauf an, was für eine Tierspezies man, mit welchen Tieren man arbeitet. Also ich arbeite natürlich hauptsächlich mit Hühnern, habe aber auch schon ja mit Ziegen gearbeitet zum Beispiel oder auch mit Mäusen natürlich als klassisches Versuchstier. Meine Ansicht darüber hat sich eigentlich nicht geändert. Es ist so, dass man natürlich dem Ganzen mit Respekt entgegengehen muss. Man arbeitet mit lebenden Tieren und es ist selbstverständlich, dass man alles tut, dass es den Tieren im Rahmen des Versuches so gut geht wie möglich. Es ist ja auch nicht so, dass man leichtfertig hergeht und jeden Monat einen anderen Tierversuch macht, sondern im Prinzip dieser Prozess der Beantragung des Tierversuches, das ist ja schon ein sehr langwieriger, also man muss das bei der Behörde natürlich beantragen. Und da gehört nicht nur dazu, dass man beschreibt, was man machen möchte, warum man das machen möchte, sondern man muss auch letztendlich eine ganze ethische Erläuterung da schreiben, warum es ethisch vertretbar ist, diesen Tierversuch zu machen. Man muss genau erläutern, welche Schmerzen die Tiere zu erwarten haben, welchen genau Abbruchkriterien, also wann, an welchem Punkt des Versuches werde ich mein Tier vorzeitig aus dem Versuch nehmen, weil eben die Abbruchkriterien erreicht sind und so weiter und so fort. Also es ist wirklich mit sehr viel Vorbereitung verbunden und man braucht auch immer ein statistisches Gutachten, also dass wirklich statistisch abgesichert ist, dass ich genau diese Anzahl an Tieren brauche, um dann am Ende signifikante Unterschiede zwischen meinen Gruppen zu berechnen. Und wenn man das dann ja im Prinzip alles weiß und alles betrachtet, dann fällt es dem einen oder anderen vielleicht leichter, damit umzugehen. Also wie gesagt, ich persönlich hatte noch nie Probleme damit, aber man hat ja auch immer, man wird da ja seltener alleine einfach reingeschmissen. Bei den Tierversuchen braucht man immer einen Tierarzt bei der Seite, der das begleitet. Und ich hatte da großes Glück. Ich habe einen sehr lieben Kollegen, der mich da an die Hand genommen hat und mir das wirklich gezeigt hat, wie man diese Versuche durchführt, wie man am Tier arbeitet. Und man muss sagen, dass natürlich dann auch zu der reinen Laborarbeit in Anführungsstrichen dann auch mal eine schöne Abwechslung ist, am Tier zu arbeiten. Also das macht das Ganze natürlich dann diverser. Und für mich als als Forschender an Impfstoffen ist natürlich dann auch wirklich ein Erlebnis, den Impfstoff am Tier dann zu sehen, wenn die Tiere dann einfach geschützt sind nach einer Infektion. Das ist dann auch wirklich, ja, einfach auch ein sehr schönes Erlebnis.
Wenn ich jetzt das Gefühl habe, das ist überhaupt nichts für mich mit Tierversuchen, das lehne ich irgendwie grundsätzlich irgendwie ab, ist dann der ganze Forschungsbereich irgendwie nichts für einen oder gibt es da auch Möglichkeiten? Weil du meinst, es gibt ja auch die Grundlagenforschung, die dann möglichst ohne Tiere auskommt.
Ja, also man sollte sich das wirklich vornherein, muss man sich dessen bewusst sein, dass manche Projekte Tierversuche mit sich bringen. Und wenn man der Meinung ist, das sind ja aber auch Dinge, die man in Bewerbungsgesprächen zum Beispiel erfragen kann. Das ist ja total legitim. Und wenn man aber wirklich das für sich ausschließt, dann sollte man wirklich Projekte wählen, wo keine Tierversuche geplant sind. Das sind in der Regel dann Grundlagenforschungsprojekte, aber auch andere Projekte. Aber wie gesagt, dafür gibt es ja Bewerbungsgespräche. Da muss man sich dann einfach erkundigen. Aber es wird ja niemand gezwungen, einen Tierversuch durchzuführen. Aber dann ist natürlich im Umkehrschluss dann auch klar, dass man manche Projekte dann vielleicht nicht bearbeiten kann.
Ja, super. Ich habe jetzt zum Abschluss noch eine Frage, aber eigentlich ist die schon beantwortet. Ich wollte dich nämlich fragen, wenn du nochmal die Chance hättest, komplett neu anzufangen, also ein neues Studium zu starten, würdest du denn den gleichen Weg nochmal gehen oder was ganz anderes ausprobieren? Und du hast ja am Anfang schon gesagt, dass das eigentlich alles super war.
Ich würde das absolut genau nochmal so machen, ja. Also ich bereue nichts. Also wie gesagt, aber vielleicht liegt es auch daran, weil ich einfach vorher gar keine so übergroßen, konkreten Vorstellungen hatte. Also es gibt ja Leute, die fangen an zu studieren und wissen schon, ich möchte mal da und da und da enden, dann ja, ist vielleicht der Druck auch größer, ich weiß es nicht, aber ich glaube, man fährt besser, wenn man einfach für alles offen ist und sich ein bisschen leiten lässt und einfach, ja, sich, dann nimmt vielleicht den Druck auch ein bisschen raus und ich finde, wichtig ist immer, dass, was man macht, muss einem Spaß machen, weil es sonst einfach, ja, schwierig ist und als Forscher muss man ja auch, was heißt man muss, aber es macht einem einiges leichter, wenn man einfach ein bisschen dafür lebt, was man macht. Und genau, von daher, nee, ich würde es eigentlich den Weg wieder so einschlagen, ja.
Sehr schön. Dann vielen Dank für das Gespräch und deine Antworten.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Das war Biology to go, der Podcast des Fachbereichs Biologie der Universität Greifswald. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zur nächsten Folge.